Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Schlechte Aussichten nach Barcelona. Die letzte Vorbereitungskonferenz vor dem Klimagipfel bringt keinen Durchbruch. Sparmaßnahmen ungenügend. Der Bundesrat wird an den von Wattenwil-Gesprächen vor allem von bürgerlicher Seite kritisiert. Arbeitslosigkeit immer höher. In den USA ist schon mehr als jeder Zehnte ohne Job, in der Schweiz jeder 25. Das sind 4%. Dann Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas verzichtet auf eine Wiederwahl. Basel kämpft gegen den Staatsschutz, allein, aber nicht ganz erfolglos. Und im Dossier noch einmal Bärbel Bohley, die Stimme des DDR-Widerstands 20 Jahre nach dem Mauerfall. Echo der Zeit. Am Mikrofon Martin Durer. Zuerst jetzt Roger Brendlin mit dem Nachrichtenüberblick.
Einen Monat vor dem Weltklimagipfel in Kopenhagen sind die Aussichten auf ein neues Klimaschutzabkommen ungewiss. In Barcelona ist die letzte Vorbereitungskonferenz vor dem UNO-Gipfel ohne Durchbruch zu Ende gegangen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rechnet nicht mehr mit einem verbindlichen Vertragswerk, das den Ausstoß von Treibhausgasen senken könnte. Bestenfalls sei eine weniger verbindliche Vereinbarung möglich. Die Umweltorganisationen befürchten ein Scheitern des Klimatreffens in Kopenhagen. Die Bundesratsparteien sind unzufrieden mit den Sparvorschlägen des Bundesrats. Im Rahmen der von Wattenwil-Gespräche forderten sie, mit Ausnahme der SP, bis im März konkrete Vorschläge zu machen, wie der Bundeshaushalt um bis zu 3 Milliarden Franken entlastet werden kann. Das vom Bundesrat vorgeschlagene Sparprogramm von 1,5 Milliarden Franken sei lediglich eine Augenwischerei, sagte etwa CVP-Präsident Darbele. Der Landesregierung fehle der Wille für tiefgreifende Reformen. SP-Präsident Löwra bezeichnete die Sparforderungen der Bürgerlichen als Schnellschüsse. Er verlangt stattdessen eine breite Diskussion über die finanzielle Zukunft der Schweiz. Gegen die ersten 5 Doppelbesteuerungsabkommen, die die Schweiz nach OECD-Richtlinien neu ausgehandelt hat, darf das Referendum ergriffen werden. Mit der erweiterten Referendumsmöglichkeit ändert der Bundesrat seine ursprüngliche Haltung. Er wollte zuerst nur über das erste der Abkommen abstimmen lassen. Die Doppelbesteuerungsabkommen sollen ab Januar 2010 in den Kommissionen von National- und Ständerat vorberaten werden. Sobald das Parlament entschieden hat, kann gegen die Vorlagen das Referendum ergriffen werden. Ab sofort können ausländische Transportunternehmen die Schweizer Straßen wieder für weniger Geld benutzen. Die eidgenössische Zollverwaltung hat die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, die LSVA, auf den Stand von Ende 2007 herabgesetzt. Sie reagiert damit auf einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts von dieser Woche. Dieser besagt, dass der Bundesrat die LSVA auf Anfang 2008 zu Unrecht erhöht hatte. Mit der Rückkehr zum tieferen Niveau will die eidgenössische Zollverwaltung eine allfällige Beschwerdeflut seitens ausländischer Lastwagenhalter verhindern. Schweizer Fahrzeughaltern werde zurzeit gar keine Rechnung gestellt. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Oktober von 3,9 auf 4% gestiegen. Fast 160.000 Menschen waren bei den Arbeitsämtern insgesamt gemeldet. Das sind so viele wie seit über 4 Jahren nicht mehr. Bundesrätin Doris Leuthard geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote Anfang nächsten Jahres 5% erreicht haben wird. Doppelt so hoch ist sie schon jetzt, die Arbeitslosenquote in den USA. Sie hat 10,2% erreicht, den höchsten Stand seit mehr als 26 Jahren. Obwohl sich in den USA die Wirtschaftslage etwas erholt hat, sind im Oktober überraschend viele Arbeitsstellen abgebaut worden. Insgesamt wurden rund 190.000 Jobs gestrichen, wie das US-Arbeitsministerium mitteilt. Der Amoklauf eines amerikanischen Armeepsychiaters in Texas hat vorläufig 13 Todesopfer und 30 Verletzte gefordert. Der Schütze selber wurde von Sicherheitskräften schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf Fort Hood, dem größten Militärstützpunkt der Welt. Der Täter im Rang eines Majors ist ein gläubiger Muslim palästinensischer Abstammung. Er sollte offenbar nach Irak oder Afghanistan versetzt werden. Der Schweizerische Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter beklagt einen Lehrermangel. Zwar seien die meisten Stellen besetzt, doch oft mit Personen ohne Lehrbefähigung für die fragliche Stufe. Schlecht stehe es bei den Oberstufen des 7. bis 9. Schuljahres, wie beim Kindergarten und bei den Fächern Werken und Hauswirtschaft. Es sei auch schwierig für ausfallende Lehrerinnen und Lehrer, Stellvertretungen zu finden. Das Privatradio Energy Zürich, das keine neue UKW-Konzession erhalten hatte, kann möglicherweise doch weiter senden. Der Radiounternehmer Giuseppe Scaglione will eine seiner beiden Konzessionen für den Raum Zürich an Energy verkaufen. Scaglione besitzt die Sendeerlaubnis für das Jugendradio 105 und für RMC Zürich. Letztere will er nun an Energy abtreten. Ob der Handel möglich wird, hängt allerdings vom Entscheid des Mediendepartements von Bundesrat Leuenberger, dem UVEC, ab. Der Entscheid soll in den nächsten 3 Monaten fallen. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat die 3 Schweizer Jugendlichen angeklagt, die im Juni in München 5 Menschen spitalreif geschlagen hatten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Die 3 16-Jährigen aus dem Kanton Zürich waren in München auf Klassenreise gewesen. An einem Abend zogen sie durch die Straßen der Innenstadt und schlugen grundlos 5 Personen zusammen. Die Jugendlichen sind seither in München im Gefängnis. Wann der Prozess stattfinden wird, ist noch offen. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.294 Punkten, leicht im Plus von 0,1%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.013 Punkten, auch im Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.51.06 gehandelt und der Dollar zu 1.01.72. Das Wetter an diesem Wochenende: Morgen Vormittag scheint zum Teil die Sonne, im Mittelland liegt aber Nebel. Aus Westen ziehen dann Wolken auf, welche tagsüber auch Regen bringen. Im Osten bleibt es bis am Abend trocken. Im Süden gibt es im Laufe des Nachmittags einige Schauer. Die Höchstwerte erreichen im Norden 7, im Tessin 10 Grad. Am Sonntag ist es überall trüb und zeitweise auch nass, mit Schnee bis auf 700 Meter, nur im Westen ist es etwas freundlicher. Die Höchsttemperaturen liegen dann im Norden bei 6 und im Süden bei 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Nichts geht mehr, aber alles ist möglich. Die Klimakonferenz in Barcelona schickt gemischte Signale nach Kopenhagen. Die Einsamkeit am Ende der Sackgasse. Palästinenser Präsident Abbas fühlt sich im Stich gelassen und gibt auf. Sparen können wir auch, nur besser. Bürgerliche und Rechtsparteien wollen den Bundesrat auf Kurs bringen. Arbeitslose, die sich Arbeit geben. Der Weg in die Selbstständigkeit wird heute häufiger gewählt. Nicht mit dir und nicht ohne mich. Machtkampf in Honduras. Neuauflage. Scharf beobachtete Schatten. Basel legt sich mit dem Staatsschutz an und punktet. Dann Of Mice and Men.
Oh, hello, Minnie.
Mickey Mouse, you're late for our date.
Die Zürcher ETH soll Disneys Mickey Mäuse menschlicher machen. Und im Dossier eine Stimme gegen die Mauer. Die Berliner Malerin Bärbel Bohley erinnert sich im Echo der Zeit. Niemand wird ernsthaft geglaubt haben, dass man in Barcelona bereits einen Klimavertrag ausarbeiten wird, der dann im Dezember in Kopenhagen nur noch unterzeichnet werden muss. Heute Morgen aber kam es dann dicker, als selbst professionelle Skeptiker erwartet hätten. Nichts geht mehr. Eine Einigung in Kopenhagen außer Reichweite. So tönte es aus Barcelona. Ich fragte unseren Sonderkorrespondenten Thomas Häusler, kann man wirklich sagen, dass sich bis Kopenhagen nichts mehr bewegt?
Nein, in dieser Härte kann man das zwar nicht sagen, aber Fakt ist, bei der zentralen Frage, nämlich um wie viel die Industrieländer ihre CO2-Emissionen reduzieren wollen, bei dieser zentralen Frage, da ist man nicht weitergekommen. Die EU oder die Schweiz haben zwar fest zugesagt, ihre Emissionen bis 2020 um 20% zu reduzieren, aber andere Industrieländer, die haben noch kein Angebot gemacht und zusammengenommen liegt die angebotene Reduktion der Industrieländer bei 12-18%. Und das ist deutlich tiefer als die 25-40%, die die Wissenschaftler des Weltklimarats IPCC für nötig halten. Und entsprechend ungehalten haben die Entwicklungsländer hier reagiert. Sie haben ja einen Tag lang sogar die Verhandlungen boykottiert.
Wenn Sie von anderen Industrieländern reden, dann denkt man wohl zuerst an die USA. Auf sie hat man gewartet, kam da was?
Nein, da kam noch nichts Konkretes. Die US-Verhandlungsdelegation hat ja immer noch das Problem, dass das Klimagesetz nicht durch den Kongress durch ist. Sie hat aber gesagt, dass die USA ein Abkommen wollen, in denen alle konkrete Zahlen vorliegen. Das heißt also eigentlich auch sie selber. Nur ihre Zahlen, die liegen je nach Gesetzesvariante bei einer Reduktion von 2-9% bis 2020. Und das ist verglichen mit der EU schon tief. Nicht zu sprechen von dem, was die Wissenschaft verlangt.
Aber es ist doch eigentlich normal bei so komplexen Themen, bei so umstrittenen Themen, dass man nicht einen Monat vor Beginn der Konferenz schon alles auf den Tisch legt.
Ja, es gehört auf jeden Fall zum Spiel, dass noch nicht alle ihre Karten offen auf den Tisch legen. Es gibt dabei nur zwei Probleme. Und das eine ist, dass das ganze Abkommen unheimlich kompliziert werden wird. Und es kommt dabei tatsächlich auf eine Menge von Details an, die beeinflussen, was die einzelnen Länder dann schlussendlich an CO2 einsparen müssen. Also zum Beispiel, inwieweit ein Land seine Reduktionen durch finanzielle Hilfe im Ausland einsparen kann, statt das bei sich selbst tun zu müssen. Wenn nun aber alle ihre Zahlen zu lang zurückhalten, dann kann die Zeit am Schluss wirklich zu knapp werden. Dazu kommt, dass das Misstrauen der Entwicklungsländer unheimlich hoch ist, wie eben auch dieser Verhandlungsboykott gezeigt hat. Und dieses Misstrauen wird durch taktische Spiele sicher nicht kleiner. Und die Entwicklungsländer befürchten, dass es nicht für ein umfassendes und vor allem eben rechtlich bindendes Abkommen reichen könnte.
Wohl nicht ganz zu Unrecht. Das Misstrauen der Südländer ist auch mindestens sehr verständlich.
Ich denke schon, also die Zeit wird wirklich knapp, in den 2 Wochen in Kopenhagen alle diese Details auszuarbeiten, von denen ich vorher gesprochen habe. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, wie schleichend hier in Barcelona und in den vorherigen Verhandlungsrunden auch der Fortschritt gewesen ist. Es geistern hier denn auch Ideen herum von einem Rahmenabkommen, das auch konkrete Zahlen für die CO2-Reduktion einzelner Länder enthalten soll, bei dem dann aber der ganze Rest im 2010 nachverhandelt wird, bis man zu einem rechtlich bindenden Vertrag kommen kann.
Und ohne verbindliche Zusagen aus Industrieländern wird man auch Länder wie China, Indien, Brasilien nicht an Bord holen. Wie haben die denn den Stand der Dinge kommentiert heute?
Die Inder haben gesagt, dass sie immer noch auf einen erfolgreichen Abschluss in Kopenhagen hoffen. Die Chinesen sowie alle Entwicklungsländer haben bei den Verhandlungen immer wieder deutlich kritisiert, dass die Industrieländer ihre Reduktion nicht bedingungslos fortführen, so wie es das Kyoto-Protokoll vorsehen würde. Dazu muss man allerdings sagen, dass zum Beispiel das 20% Reduktionsangebot der EU so oder so kommen wird. Aber die EU verlangt parallel, dass die schnell wachsenden Schwellenländer wie China und Indien trotzdem ihren Beitrag leisten. Und deren Angebot sei noch zu klein, sagt die EU. Bei diesem Punkt kann man den UNO-Verhandlungsleiter Ivo de Boer als Schiedsrichter beiziehen. Er hat heute gesagt, dass Länder wie China, Indien und Brasilien zwar schon viel versprochen hätten, man brauche aber noch mehr.
Muss man nach der letzten Vorbereitungskonferenz jetzt in Barcelona nicht zum Schluss kommen, die Staaten hätten den Ernst der Lage noch nicht wirklich erkannt?
Wenn man die Rhetorik zum Maßstab nimmt, dann haben sie den Ernst der Lage durchaus erkannt. Ein EU-Verhandler hat zum Beispiel gesagt, man brauche diesen neuen Klimavertrag dringender denn je. Er hat aber auch mit Blick auf China und Indien gesagt, man könne nicht nur immer fordern und in der Ecke sitzen, sondern müsse auch mittanzen. Letztlich wird man erst zum Schluss in Kopenhagen sehen, wie ernst es allen Ländern tatsächlich ist. Grund für übertriebenen Optimismus sehe ich aber keinen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler in Barcelona. Das Thema Klima, Klimawandel und Klimakonferenz bleibt ein Schwerpunktthema während der nächsten Wochen in allen unseren Informationssendungen. Aber nicht nur in den Sendungen, auch im Internet auf drs.ch finden Sie dazu ein umfangreiches Dossier. Mahmoud Abbas, der 74-jährige Palästinenser-Präsident, tritt ab oder genauer, er tritt nicht mehr an. Gestern Abend hat er in einer Fernsehansprache erklärt, er stehe für die Wahlen am 24. Januar nicht mehr zur Verfügung. Er wirkte müde und enttäuscht. Die Tür zu Friedensgesprächen mit Israel wollte er zwar nicht ganz zuschlagen. Es gebe noch Möglichkeiten, sagte der, der gleichzeitig erklärte, er selbst sei nicht mehr der Mann für diese Aufgabe. Sein Entschluss sei endgültig, kein politisches Manöver, sagte Abbas. Glauben Sie ihm das? Fragte ich den Berliner Nahostexperten und Politikberater Michael Lüders.
So wie es aussieht, muss man davon ausgehen, dass es wohl endgültig ein Rücktritt von ihm ist. Es ist ja auch nicht verwunderlich, er ist über 70, ihm weht seit Jahren der Wind ins Gesicht. Er ist unter den Palästinensern ein sehr unbeliebter Präsident geworden, vor allem in den letzten 2 Jahren, weil er sich sehr, sehr weit zum Fenster hinausgelehnt hat, bereit war, bis zur Selbstverleugnung mit Amerikanern und Israelis zu verhandeln, ohne dafür irgendeine Gegenleistung oder so gut wie keine zu erhalten. Er hat jetzt aufgegeben, er hat kapituliert. reagiert. Er hat verstanden, dass die Luft um ihn herum sehr dünn geworden ist und womöglich hätte er sogar bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr verloren.
Möglicherweise hat er sich ja tatsächlich auf die USA zu sehr verlassen. Jedenfalls hat er die Haltung der USA in der Siedlungspolitik angesprochen in seiner Rede und gesagt, dass Obama einen Siedlungsstopp wolle, Clinton ihm widersprochen habe. Das dürfte der wesentliche Grund gewesen sein für seinen Rücktritt.
Ja, in der Tat. Das war ein ganz entscheidendes Motiv für ihn, die Enttäuschung über diese Kehrtwende amerikanischer Politik. Barack Obama hat sich ja zu Beginn seiner Amtszeit sehr klar positioniert und hat die Siedlungspolitik der israelischen Seite als illegal bezeichnet und hat ihre Beendigung als Vorbedingung für ernsthafte Friedensverhandlungen benannt. Von dieser Position sind die Amerikaner wieder abgerückt, vor allem wohl mit Blick auf die im nächsten Jahr stattfindenden Kongresswahlen wollte man nicht riskieren, dass Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei zu sehr unter Druck geraten durch die Israel-Lobby in Washington. Jedenfalls dieser Rückzieher der USA war eine große politische Niederlage für Mahmoud Abbas. Er weiß nun, dass seine Kooperationsbereitschaft sich politisch nicht ausgezahlt hat, nicht sich gerechnet hat. Erinnern wir uns, erst vor 2 Wochen hat er den Goldstone-Bericht zwar zur Kenntnis genommen, jenen Bericht, der Israel und der Hamas, aber vor allem Israel massive Kriegsverbrechen vorgeworfen hat im Gaza-Krieg zu Beginn des Jahres. Mahmoud Abbas hat auf amerikanischen Druck darauf verzichtet, diesen Vorgang im Rahmen der Vereinten Nationen zu thematisieren. Und der amerikanische Verweis, dass die Siedlungspolitik nun doch kein Hindernis mehr sei, das hat ihm gewissermaßen den Todesstoß versetzt. Das kann er politisch seinen eigenen Leuten nicht mehr verkaufen.
Die Gegner des palästinensischen Präsidenten werfen ihm ja auch vor, er sei ein Lakai Israels gewesen in den letzten Jahren. Hätte Israel umgekehrt nicht mehr tun müssen, um sich diesen Gesprächspartner zu erhalten? Hat man da nicht etwas zu hoch gepokert mit der israelischen Ablehnendenhaltung?
Das sehen viele Beobachter so. Und in der Tat muss man davon ausgehen, dass die israelische Seite Mahmoud Abbas nichts geschenkt hat. Und die meisten Palästinenser haben verstanden, dass diese Form der Kooperationsbereitschaft, die er gezeigt hat, sich politisch nicht auszahlt. Es ist ganz klar, dass dieses nun Wasser auf den Mühlen der Hamas sein wird, die zwar auch keine politischen Ergebnisse vorlegen können, vor allem deswegen nicht, weil sie boykottiert werden in der internationalen Politik und von Israel, aber die Hamas zeigt doch aus ihrer Sicht Widerstandsgeist, dass sie nicht gewillt ist, sich einem Diktat von außen zu beugen. Und die Israelis wie auch die Amerikaner werden sich sicherlich noch zurücksehen an die Zeiten, als Mahmoud Abbas an der Spitze der palästinensischen Autonomiebehörde stand, denn es ist nicht davon auszugehen, dass ein Nachfolger, wer immer das sein mag, diese Politik fortführen wird.
Wenn wir alle die Kritik, die Sie jetzt selbst aufgezählt haben, zusammennehmen, muss man dann nicht sagen, Abbas war der falsche Mann an der Spitze der Autonomiebehörde, es ist gut, dass er geht.
Auch das sehen viele Palästinenser tatsächlich so. Er war ein Bürokrat. Er war, wenn man so will, ein bisschen, wenn ich das so salopp sagen darf, die palästinensische Variante von Herrn Steinmeier in Deutschland. Ein hervorragender Bürokrat, aber eben kein Staatsmann. Und Mahmoud Abbas einziges politisches Vermächtnis bestand darin, über Jahre hinweg die rechte Hand von Yasser Arafat gewesen zu sein. Indem er sich jetzt aus der Politik verabschiedet, geht die Ära Yasser Arafats, des Begründers der PLO, unwiderruflich zu Ende. Jetzt wird die PLO, wird die Fatah einen neuen Kurs nehmen müssen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man sucht wieder einen anzugtragenden pro-westlichen Führer, der dann aber Gefahr läuft, von der Hamas politisch überholt zu werden in den palästinensischen Gebieten, auch im Westjordanland. Im Gazastreifen ist die Hamas ja sowieso schon die stärkste Kraft. Oder aber PLO und Fatah, sie suchen sich einen Mann wie Marwan Barghouti, der zurzeit im israelischen Gefängnis sitzt, der aber der einflussreichste Politiker aus dem Umfeld der jüngeren Garde, der Mit- und End-40er ist. Er genießt sehr viel Unterstützung auf palästinensischer Ebene und er ist der Einzige, der den Niedergang der Fatah und der PLO zugunsten der Hamas aufhalten könnte.
Der Nahostexperte Michael Lüders. Der Bund rechnet für die nächsten Jahre mit Milliardendefiziten. Aber die ersten Sparvorschläge des Bundesrats reichten nicht, sagen jetzt die bürgerlichen Bundesratsparteien und verlangen noch schärfere Sparschnitte. Vor allem aber fordern die Bundesratsparteien detailliertes Zahlenmaterial. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
CVP-Präsident Christoph Darbölle fühlt sich verschaukelt. Da sitzen 5 Bundesräte und die Spitzen der Bundesratsparteien beisammen, um über die finanzielle Zukunft der Schweiz zu sprechen. Aber was folge, sei völliger Leerlauf.
Die Vorbereitung war absolut ungenügend. Die Bundesratsparteien wissen weniger als die NZZ und das darf nicht mehr passieren.
Gespart habe der Bundesrat an der Vorarbeit, aber sparen müsse er in den Departementen. Das habe der Bundesrat ja selbst festgestellt. Seit 5 Jahren sei er schließlich daran, die Aufgaben der Departemente zu überprüfen. Details dazu hätten heute nicht vorgelegen, kritisiert Darbölle im Namen aller Bundesratsparteien. Bekannt sei lediglich, dass über 3 Jahre hinweg 1,5 Milliarden Franken gespart werden sollten. Aber die Vorschläge, die der Bundesrat mache, seien gar keine echten Sparvorschläge. Deshalb machen die bürgerlichen Bundesratsparteien, also CVP, SVP, FDP und BDP, Druck. Sie fordern vom Bundesrat, dass er bis zu den nächsten von Wattenwil-Gesprächen im März vorrechnet, wie er 5% der Bundesausgaben einsparen will.
Es darf nicht so weitergehen. Also der Bundesrat kommt jetzt mit 1,5 Milliarden Sparprogramm und davon sind ein großer Teil also keine Ersparnisse. Also das ist wirklich reine Zahlenspielerei oder Augenwischerei. Mit dem können wir uns nicht einverstanden erklären.
5%, das heißt an die 3 Milliarden Franken jährlich, also deutlich mehr als der Bundesrat am Mittwoch vorgeschlagen hat. Je nach Couleur orten die Parteiverantwortlichen an unterschiedlichen Orten Sparpotenzial. Da würden Hunderte von Millionen Franken für die Weltraumforschung ausgegeben, ein Heer von Leuten in der Kommunikation beschäftigt, teure Präventionskampagnen durchgeführt, sagt CVP-Präsident Christoph Darbölle. Der Bundesrat müsse mehr konkrete Sparmöglichkeiten aufzeigen, denn kleinkarierte Sparprogramme würden in der politischen Debatte nur zu einem Nichts zerfetzt. Und ursprünglich habe der Bundesrat ja selbst ein Sparziel von 25% verfolgt. Später habe er es auf 10% geschrumpft.
Das war das eigentliche Ziel des Bundesrates. Und wenn wir sagen 5%, also ich glaube, das ist nicht so überrissen. Und wir erwarten vom Bundesrat, dass er mit diesem vernünftigen Ziel bis in März kommt und konkret wird.
Differenziert äußert sich die SP. Zwar ist auch SP-Präsident Christian Löwrat frustriert über die, wie er sagt, schlechte Vorarbeit des Bundesrats. Bereits zum 5. Mal liefere er schlechte Grundlagen für die Bundesratsparteiengespräche.
Ich glaube, dass der Bundesrat sein Spielchen aufhören muss.
Es sei tatsächlich wichtig, die Diskussion um die künftigen Aufgaben des Bundes zu führen. Nur so könne der Staat besser arbeiten. Aber die Schlüsse der Bürgerlichen daraus seien nichts als Schnellschüsse.
Es geht nicht darum, sparen, sparen, sparen zu schreien. So, es geht vielmehr darum, eine breite politische Diskussion zu führen, sich die Fragen sowohl bei den Einnahmen wie bei den Ausgaben zu stellen, wie wir die zukünftigen Staatsaufgaben finanzieren, gestalten wollen.
Ob der Bundesrat nach diesem Rüffel den Wünschen der Bundesratsparteien entsprechen wird, ist offen. Der Bundesrat habe vom Unmut der Parteien Kenntnis genommen, heißt es lapidar.
Geraldine Eicher. Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz steigt. Heute hat sie die 4%-Marke erreicht. Seit Jahren waren nicht mehr so viele Menschen ohne Job in unserem Land. Für viele unter ihnen bedeutet das aber nicht vor allem Verlust und Verzweiflung, sondern eher den Anfang eines neuen Weges, des Weges zum eigenen Unternehmen. Immer mehr sind es, die diesen Schritt wagen, obschon er mit vielen Risiken verbunden ist. Dagmar Zumstein.
Der Name ist japanisch. Toku heißt der kleine Laden in der Berner Altstadt, was so viel bedeutet wie «besonders». Doch wer das Modegeschäft betritt, merkt schnell, asiatisch ist hier nichts. Im Toku wird ausschließlich Schweizer Designerware verkauft. Hosen, Pullis, Jacken und Schuhe. Selbst das Mobiliar ist von Schweizer Designern gefertigt und käuflich. Was im Toku steht, wird in Bern genäht, in Windisch geschustert oder in Zollikofen geschweißt. Letzte Woche wurde der Laden eröffnet. Die beiden jungen Schneiderinnen Zimi Kesselring und Marian Liechti haben aus Not gehandelt. Beide arbeiteten zuvor für einen Modeladen, der geschlossen wurde. Doch davon ließen sie sich nicht unterkriegen. Mutig seien sie, sagt Zimi Kesselring. Und?
Selbstständig unabhängig, freiheitsliebend und wir sind sehr, sehr flexibel. Wir sind immer mit Minimum an Lebensqualität ausgekommen. Also wir haben nie viel Geld verdient und wir sind uns gewöhnt, mit wenig auszukommen. Ich denke, das ist sicher ein Vorteil für uns, jetzt, dass wir die Selbstständigkeit wagen, wo wir auf alles verzichten können, wenn es muss sein.
Dass nun alles fix fertig eingerichtet ist und erste Kunden eintrudeln, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Weg zur Selbstständigkeit war alles andere als einfach, erzählt Marianne Liechti.
Ein Berg ist abgebaut, der andere baut sich wieder auf. Oder 10 Sachen erledigt und 20 neue kommen zum Vorschein hinterdran. Wie halten wir Kosten möglichst tief? Was können wir selber machen? Und wo braucht man auch professionelle Hilfe?
Professionelle Hilfe für Jungunternehmer gibt es vielerorts. Seit 1996 unterstützen alle regionalen Arbeitsvermittlungszentren der Schweiz den Schritt in die Selbstständigkeit, teils mit Kursen, teils mit Taggeldern. Bis zu 3000 Anträge werden jährlich bearbeitet, Tendenz steigend. Neben den RAF gibt es noch weitere Anlaufstellen. Eine davon ist InnoB für die Region Bern. Peter Michel ist Geschäftsleiter der InnoB. Er spürt die Wirtschaftskrise deutlich.
Wir haben sicher mehr zu tun. Also es gibt sehr viele Leute, die sich jetzt um die Selbstständigkeit bemühen. Also sie haben Angst vielleicht um ihren angestammten Arbeitsplatz. Sie haben Angst, dass ein Bereich in ihrer Unternehmung geschlossen wird. Und sie möchten sich jetzt einfach informieren, was wäre, wenn ich keinen Job mehr habe.
250 Personen hat InnoB im letzten Jahr beraten. In diesem Jahr dürften es gut 10% mehr sein. Gemäss einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz hat sich die Zahl der Arbeitslosen, die den Schritt zur Selbstständigkeit gewagt hat, seit 1999 verdoppelt. Und auch die Branchenwahl ist anders, sagt Michel.
Zu Beginn des Jahres 2000 war sicher Webdesign, das ist abgeflacht, die IT-Branche ist auch ein bisschen abgeflacht, jetzt kommen wieder vermehrt Berufe in Naturheilpraxen, Ayurveda und so weiter. Consulting ist natürlich immer ein Thema. Dann zu Beginn des Jahres ist dann meistens auch im Gartenkultur, Umbau, Gärtnerei, so wieder Selbstständigkeiten festzustellen.
Michel beobachtet, dass selbst diejenigen, die aus der Not oder eben Arbeitslosigkeit handeln, ihre Ideen mit viel Begeisterung verfolgen. Doch spätestens beim Thema Geld wird der Traum oft zum Albtraum.
Dann, wenn wir zum Thema Finanzen kommen, dann legt sich meistens die große Begeisterung, weil die Finanzen dann zeigen, es gibt auch Kosten. Und das schmälert dann die Begeisterung meistens.
Simi Kesselring und Marianne Liechti hatten Glück. Sie fanden für ihren Laden Toku nicht nur private Investoren, sondern erhielten auch von der Bank einen großzügigen Kredit. Und nach den ganzen Strapazen und Risiken ist Simi Kesselring überzeugt.
Am Punkt, wo man sich entschieden hat, gibt es kein Zurück mehr. Ganz oder gar nicht. Aber es gibt nicht ein bisschen schauen. Man geht auf Tutti, oder? Sonst braucht man es gar nicht erst zu probieren.
Das ist ein Bericht von Dagmar Zumstein. Es ist jetzt 18.28 Uhr. Sie hören das Echo der Zeit. Honduras ist unser nächster Schauplatz. Thema: Machtgerangel ohne Ende. Basel gegen den Staatsschutz. Fast ganz allein, aber nicht ganz erfolglos. Peter Pan lernt richtig laufen. An der ETH. Und im Dossier: Besuch bei Bärbel Bohley 20 Jahre danach. Letzte Woche war in Honduras von einem Durchbruch die Rede, von einer Einigung. Der im Juni aus dem Amt geputschte Präsident Zelaya und der Putschist Micheletti sollen sich auf eine Übergangsregierung geeinigt haben, die Wahlen Ende November hätte vorbereiten sollen. Die Zeit war damals schon knapp und jetzt ist sie noch knapper, denn Micheletti ist nur zu einer solchen Regierung bereit, wenn er selbst sie anführt. Zelaya will das Gegenteil. Ich fragte den Journalisten Toni Keppeler, der vor kurzem in Honduras unterwegs war: Wer schert hier aus?
Ich würde sagen, beide glauben, dass sie recht haben, weil beide interpretieren dieses Abkommen von der letzten Woche sehr unterschiedlich. Ein wesentliches Problem, das in diesem Abkommen nicht geklärt worden ist, ist, wer ist gerade eigentlich rechtmäßiger Präsident von Honduras? Und Zelaya sagt natürlich er, weil er vom Volk gewählt worden ist. Und Micheletti sagt, er sei der Präsident, weil der oberste Gerichtshof und das Parlament den Zelaya abgesetzt und ihn ins Präsidentenamt gehievt hätten. Und von daher sagen beide, wenn es eine Regierung der nationalen Einheit gibt, dann muss ich sie führen. Micheletti hat jetzt einfach diese Regierung der nationalen Einheit gegründet und zusammengestellt und Zelaya sagt, da spiele ich nicht mehr mit.
Das klingt nicht, als würden sich die beiden in den nächsten Tagen schnell einigen. Das heißt doch eigentlich, die Wahlen von Ende November sind reine Illusion geworden.
Die Wahlen sind keine Illusion geworden. Ich gehe davon aus, dass Micheletti diese Wahlen durchführen lassen wird. Die Wahlen waren schon geplant von Anfang an und ich gehe einfach davon aus, die Vorbereitungen gehen weiter. Die Frage ist, wird diese Wahl international anerkannt oder nicht?
Kann es nicht sein, dass wenn der aktuelle Machtkampf gewissermaßen als der Wahlkampf gedeutet wird, dass das dann wörtlich genommen wird und daraus Straßenkämpfe entstehen?
Das ist durchaus möglich. Ich habe vor etwa einer Viertelstunde erst noch mal kurz mit dem Führer dieser Nationalen Widerstandsfront gesprochen. Der sagte, die Proteste gehen weiter, die Proteste werden sich verschärfen, aber die Proteste werden friedlich bleiben. Aber natürlich werden wir alles dran setzen, diese Wahl zu verhindern oder zumindest so als Farce zu denunzieren, dass sie niemand anerkennt.
Nun hat sich bisher ziemlich viel lateinamerikanische Prominenz darum bemüht zu vermitteln zwischen den beiden Politikern Micheletti und Zelaya. Man müsste annehmen, Micheletti im Amt zurzeit sei politisch isoliert. Worauf stützt er seine Macht?
Er stützt seine Macht zum einen auf die Wirtschaftselite des Landes und auf die traditionellen Parteien, die ihn ja ins Amt gewählt haben im Parlament. Und er stützt seine Macht natürlich auf die Militärs, die das tun, was er wollte. Sie haben den Zelaya außer Landes geschafft damals und weggeputscht. Und sie sind seither dem Micheletti ergeben.
Honduras ist ein kleiner, schwacher, wackeliger Staat, der sich jetzt mit allen anlegt. Da erstaunt es, dass nicht einmal der Druck aus dem Norden was nützt. Könnte das bedeuten, dass die Rolle der USA vielleicht nicht ganz so kristallklar demokratisch ist, wie das in Washington gern dargestellt wird?
Das würde ich auch so sagen. Man hatte ja gedacht, als in der vergangenen Woche der Unterstaatssekretär Shannon kam und danach dieses Abkommen unterzeichnet wurde, jetzt habe Washington endlich Druck gemacht. Heute sieht es eher so aus, als habe sich da Washington eines Problems entledigen wollen.
Trinkt abends gern ein Bier. Solcher und ähnlicher Unsinn wurde in den 80er Jahren in Schweizer Staatsschutzakten festgehalten. Bürgerinnen und Bürger waren bespitzelt, fast 900.000 geheime Fischen waren angelegt worden. Und mit oft viel gewichtigeren Details als der abendlichen Bierlust. Alles Vergangenheit? Vielleicht. Vor 2 Wochen aber gab der Staatsschutz bekannt, es seien bereits wieder 120.000 Menschen registriert. Zur Aufregung führt das nur in Basel, denn dort kamen vor Jahresfrist Grossräte mit ins Visier der Schlapphüte. Seither kämpft der Stadtkanton mehr oder weniger allein für eine bessere Überwachung des Staatsschutzes. Bert Giger.
Den Stein ins Rollen brachte unter anderem der Fall von Mustafa Atici. Der türkischstämmige Unternehmer sitzt seit 4 Jahren für die Sozialdemokraten im Basler Parlament. Seine Wahl und die einiger anderer Sekondos war damals eine Sensation, über die sogar in seinem Heimatland ausführlich berichtet wurde. Auch in einer Zeitung der PKK. Und genau dies wurde Atici zum Verhängnis. Die Staatsschützer brachten ihn nämlich automatisch in Verbindung mit der terroristischen Vereinigung. Sein Name landete in der Datenbank des Nachrichtendienstes. Für Mustafa Atici ist dies ein schwerer Rückfall in alte Methoden des Fischenstaats.
Einerseits war ich schockiert, auf der anderen Seite war ich wütend, weil ich immer so ein Demokratiebild im Kopf gehabt habe. Ja, bei uns in der Schweiz, da muss es wirklich klare rechtliche Grundlagen geben.
Stattdessen bleibe aber vieles im Dunkeln, auch heute. Der Staatsschutz sei immer noch ein großer Blackbox. Der Knackpunkt: Der Nachrichtendienst des Bundes operiert auch mit Hilfe von kantonalen und kommunalen Einheiten, die für die Berner Zentrale Staatsschutzaufgaben wahrnehmen. Welche Daten erhoben und weitergegeben werden, sei unklar, warnt Tanja Soland, ein weiteres Basler Fischenopfer. Eine Aufsicht oder Kontrolle fehle.
Normalerweise haben wir bei allem, was der Staat macht, irgendwo eine Kontrolle. Das haben wir hier nicht. Und eigentlich hat man ja immer gesagt, bei Daten macht man es ganz einfach, dass nämlich die Person, die unrechtmäßig irgendwo Daten von ihr gesammelt wurde, die kann dann Einsicht nehmen. Und das übt natürlich einen gewissen Druck aus auf die Behörde, die das macht. Aber hier ist das nicht möglich.
Die Folge seien Pannen, wie eben die erwähnten Fälle der fischierten Basler Politiker. Diese Fälle fänden aber nur zufällig den Weg an die Öffentlichkeit oder, wie in Basel geschehen, aufgrund hartnäckiger Nachfragen der Geschäftsprüfungskommission des kantonalen Parlaments. Basel-Stadt setzt sich seither vehement für mehr Transparenz ein und möchte den auf Kantonsgebiet tätigen Staatsschützern besser auf die Finger schauen. Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass:
Wir haben eine Aufsichtsgruppe innerhalb der kantonalen Behörden definiert, die eigentlich diese Staatsschutzgruppe hier in Basel beaufsichtigen soll und auch die Möglichkeit haben soll, Akteneinsicht zu nehmen.
Mit diesem Vorschlag blitzte Gass beim Bund jedoch mehrmals ab. Und auch von Seiten der anderen Kantone erhält Basel kaum Unterstützung. Vermutlich auch deshalb, weil eine unmittelbare Betroffenheit fehlt. Karin Keller-Sutter, Vizepräsidentin der kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren, sieht bei den Kantonen auf jeden Fall keinen Handlungsbedarf.
Insgesamt handelt es sich beim Staatsschutz ja um eine Bundesangelegenheit und die gesetzliche Regelung ist auch eine Bundessache. Und der zuständige Bundesrat Ueli Maurer hat den Kantonen zugesichert, dass in dieser Hinsicht etwas gehen wird.
Konkret plant Maurer auf Anfang des nächsten Jahres eine unabhängige Stelle zu schaffen, welche die Aktivitäten des Nachrichtendienstes unter die Lupe nimmt. Und der VBS-Chef hat heute Nachmittag Sicherheitsdirektor Gass versichert, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe die Schnittstellen zwischen Bund und Basel-Stadt genauer zu untersuchen. Der Druck aus Basel hat offenbar etwas bewirkt.
Beat Kieger. Wenn Schneewittchen im Trickfilm einer richtigen Frau gleicht, wenn Peter Pan sich wie ein Mensch bewegt, dann auch dank Software aus Zürich. Seit einem Jahr betreibt der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney zusammen mit der ETH in Zürich ein Forschungszentrum. Da wird an neuen Technologien für Trickfilme getüftelt. Klaus Ammann war bei Forschungsleiter Markus Groß zu Besuch und fragte sich, ist das ein Labor oder ein Museum? Hier seine Antwort.
Er sei schon immer ein Disney-Fan gewesen, bekennt Forschungsleiter Markus Groß.
Ich bin mit Disney auch aufgewachsen. Disney-Figuren haben mich dazu motiviert, Ingenieur zu werden, insbesondere der Daniel Düsentrieb. Also von daher habe ich ein besonders emotionales Verhältnis auch zu Disney.
Walt Disney beim Zeichnen seiner Mickey Mouse auf einer großen Schwarz-Weiß-Fotografie fällt dem Besucher bereits im Eingangsbereich des Instituts auf. Das ganze Forschungszentrum, ein renovierter Altbau, ist im Disney-Stil aufwendig dekoriert.
Dieses Gebäude wurde von der ETH gemietet, von Disney renoviert. Und bei dieser Renovation, die von Designern in Los Angeles durchgeführt wurde, haben wir jedes Zimmer ein Thema gegeben. Das Thema ist jeweils ein Disney-Klassiker. Und Sie sehen hier das Peter-Pan-Zimmer.
Wo an allen Wänden Skizzen, Bilder, Grafiken zum Thema Peter Pan hängen. Konzeptuelle Werke, die in der Frühphase eines Films geschaffen werden, um die Mitarbeitenden zu inspirieren. In dieser fantastischen Umgebung arbeiten jedoch keine Zeichner oder Künstler, sondern hochspezialisierte Informatiker, die den digitalen Schneewittchen oder Mickey-Mäusen Leben geben.
Eins unserer Themen umfasst auch die Fragestellung nach menschlichen Gesichtern. Nicht? Das ist eins der ganz großen Probleme der Computeranimation, ist ein Gesicht expressiv zu machen, so dass man es nicht mehr von einem realen Gesicht unterscheiden kann. Wir arbeiten aber auch an Dingen wie zum Beispiel Videotechnologie oder Videotechnologie der Zukunft.
Dabei haben die Zürcher Forscher, die übrigens aus aller Welt kommen, eine Technologie entwickelt, mit der sie die Größe der Filmbilder beliebig verändern können, ohne dass sich in den Augen der Zuschauer die Proportionen der Charaktere verändern.
Man versucht, die Prozesse nachzubilden, die im menschlichen Gehirn bei der visuellen Wahrnehmung vonstatten gehen. Also das heißt, man versucht, die Bereiche im Bild zu finden, die den Blick des Auges im Grunde genommen auffangen und diese dann anders zu bewerten als die Bildteile, die unwichtig sind. Und die Bildteile, die unwichtig sind, werden stärker deformiert oder stärker komprimiert wie die Bildteile, die wichtig sind.
Diese Technologie sei, so Forschungsleiter Markus Groß, zum Beispiel für die Verwendung von altem Filmmaterial in neuen Filmen wichtig. Weil die ETH solche Computergrafikforschung schon seit Jahren erfolgreich betreibt, hat sich der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney entschieden, hier sein bisher einziges Forschungszentrum außerhalb der USA zu errichten. Für die ETH ein Glücksfall, findet Markus Groß. Erstens können sich Zürcher Forscher in spannenden, konkreten Projekten engagieren.
Zweitens haben wir Zugriff auf ein einzigartiges Archiv von Daten und auf einen Pool von kreativem Talent, dass es Möglichkeiten gibt, Forschungsprojekte durchzuführen, die wir andernfalls nicht durchführen könnten. Drittens hilft diese Kooperation auch, den Hochtechnologiestandort Zürich auszubauen. Ich meine mit IBM, mit Google, jetzt auch Disney. Das ist sicherlich ein sehr großer Erfolg.
Und das Disney Research Center in Zürich will wachsen. Zurzeit zählt das Institut 18 Mitarbeitende. Im nächsten Jahr sollen 10 zusätzliche dazukommen.
Klaus Ammann, es ist jetzt gleich 18.40 Uhr, Zeit fürs Dossier. Bärbel Bohley gehörte zu den herausragenden Köpfen der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung. Die Malerin vom Prenzlauer Berg war Mitbegründerin des neuen Forums. Während Jahren kämpften Dissidente wie sie gegen das Regime in Ostberlin. Viele wurden bespitzelt, ausgebürgert oder wie Bohley eingesperrt. Am nächsten Montag jährt sich der Tag des Mauerfalls zum 20. Mal. Unsere Korrespondentin Ursula Hürzeler hat Bärbel Bohley aus diesem Anlass in Berlin besucht.
Bärbel Bohley hat viel zu tun. Vorträge, Interviews, Podien, alle wollen wissen, wie es damals war, in jenen unruhigen, gefährlichen Tagen, in denen die Bevölkerung der DDR aufstand und schließlich die Mauer zum Einsturz brachte. Bärbel Bohley erzählt gern davon, aber manches will die frühere Bürgerrechtlerin auch gerade rücken.
Also ich meine, heute tut ja jeder so, als wenn er darauf hingearbeitet hätte, dass die Mauer fällt. Das ist natürlich der größte Blödsinn.
Ihr Ziel sei viel bescheidener gewesen, sagt Bärbel Bohley. Sie und ihre Mitstreiter im neuen Forum wollten einfach mehr Freiheit, die DDR verbessern.
Wir wollten erstmal hier dieses Leben verändern und wir wollten sozusagen eine Bevölkerung unterstützen oder wir wollten, dass es überhaupt möglich ist, dieser öffentliche Diskurs, wie soll das weitergehen? Also das war erstmal natürlich das Hauptanliegen von uns und alles andere hat sich dann wie ein Tsunami über uns ergossen und wir mussten damit fertig werden.
Bärbel Bohley schwärmt noch heute von der Begeisterung, die plötzlich alle Menschen zu erfassen schien, alle, die den Traum von einer besseren, einer gerechteren Gesellschaft hatten. Doch der politische Umbruch danach ging zu rasch. Die Menschen sind verrückt geworden, schrieb Bohley am 13. November 1989 in ihr Tagebuch und die Regierung sei kopflos. Tatsächlich glauben im Nachhinein viele, dass bei der überstürzten Vereinigung manch wichtiger Punkt unterschätzt wurde, zum Beispiel der, dass sich Ost- und Westdeutsche während der 40-jährigen Trennung ziemlich verschieden entwickelt hatten. Dieser Mentalitätsunterschied wirke bis heute nach.
Bei uns gab es eben ja doch irgendwie etwas, was uns sehr bestimmt hat. Das war schon auch der Gedanke von Gleichheit. Der war ja im Westen irgendwie überhaupt nicht ausgeprägt. Und wir haben den ja in gewisser Weise gelebt. Und ich muss sagen, insofern war eigentlich niemand neidisch auf Erich Honecker, weil die materiellen Dinge, die der hatte, die waren für niemanden erstrebenswert. Das war eigentlich lächerlich gewesen. Da hat man dann schon lieber nach dem Westen geguckt und wollte lieber das Schwimmbad des bayerischen Metzgers auf der Terrasse haben, als das Schwimmbad von Erich Honecker aus Wandlitz mit seinen, mein Gott, Hanebüchnen, Keramiken und so weiter. Also das war nicht irgendwie, das ist eben total unterschätzt worden, dieses Gefühl der Gleichheit. Und die ist ja sozusagen sofort ja in Frage gestellt worden. Schon alleine dadurch, dass eben so viele aus dem Westen gekommen sind, die das Geld hatten, um hier Einfluss zu nehmen, die Dinge kaufen konnten, Häuser, das fing ja sofort an. Und die Leute im Osten wussten das nicht, kannten das nicht, haben auch nicht warten können, dachten mit, weiß ich nicht, 50.000 Westmark sind sie reich gesegnet und haben ihr Häuschen in Mecklenburg verkauft. Also da sind so viele Dinge passiert, die irgendwie in den Menschen eine gewisse Bitternis, glaube ich, erzeugt haben, in vielen.
Die Ernüchterung nach der friedlichen Revolution machte auch Bärbel Bohley zu schaffen. Der DDR hat sie zwar nie nachgetrauert, dafür wurde sie zu lange bespitzelt, verfolgt und eingesperrt. Doch wie viele Ostdeutsche ist sie gegenüber der Politik bis heute skeptisch geblieben. In eine Partei einzutreten wäre für sie unvorstellbar. Wer etwas verändern wolle, der könne das nur von unten her tun, sagt die Bürgerrechtlerin.
Ach. Das soll Demokratie sein. Diesen Satz habe ich so oft gehört. Wenn man den Leuten nicht sehr deutlich macht, wo sie mitwirken können, wo sie Chancen haben mitzugestalten, dann werden sie sich der Demokratie gegenüber nicht gerade offen zeigen. Dann denken sie, das ist ja nichts anderes, hat bloß einen anderen Namen.
Bärbel Bohley hat sich in den letzten Jahren vorwiegend um bosnische Flüchtlinge gekümmert, ein wenig auch aus Dankbarkeit, denn nicht immer war klar, dass der Aufstand in Ostdeutschland ohne Blutvergießen gelingen würde. Die Staatsmacht war stark und Bärbel Bohley bekam das zu spüren. Doch gerade im Gefängnis, sagt sie heute, habe sie gemerkt, dass die DDR am Ende sei. Nicht einmal den Stasi-Schergen habe das System Halt gegeben.
Als ich sie dann persönlich sozusagen direkt kennengelernt habe im Gefängnis, habe ich eigentlich gesehen, was das für kaputte Menschen sind. Dass sie gar kein Rückgrat haben, dass sie auch keine Ideen haben, dass sie keine Ideale haben. Sie haben ja auch aus Angst gehandelt zum großen Teil. Und ich habe immer gedacht, dass natürlich auch die befreit werden müssen.
Der Fall der Berliner Mauer. 20 Jahre ist das her, eine Generation. Bärbel Bolay wohnt noch immer im selben Haus wie damals. Doch die Umgebung hat sich verändert. Die Häuser sind saniert und statt eingesessene Ostberliner wohnen im Prenzlauer Berg nun zugezogene junge Paare aus Baden-Württemberg. Manchmal fühle sie sich etwas fremd, sagt Bärbel Bolay beim Abschied. Vielleicht werde sie wegziehen, an den Stadtrand.
Ursula Hötzler hat Bärbel Bolay getroffen. Und das war's dann für heute. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Franco Battel, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Martin Durra.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.